Hosea Kapitel 11 bis Anfang von Kapitel 12. Das wird auch unsere letzte Predigt sein im Buch von Hosea. Und wie ich schon zuvor erwähnt habe, versuchen wir so systematisch wie möglich durch alle kleineren Propheten zu gehen. Das heißt, dass wir ungefähr 2 bis 4 Predigten haben werden, für jeden der kleinen Propheten. Und werden das Buch Hosea dann auch mit dieser Predigt abschließen. Doch lasst uns nun auf das heilige, unfehlbare und von Gott inspirierte Wort hören. Ich lese vor. Als Israel jung war, liebte ich ihn. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden ab. Den Balen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Er soll nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer soll ihr König werden, weil sie nicht umkehren wollen. Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen und ihre Riegel vernichten und sie wegen ihrer Ratschläge verzehren. Mein Volk hält am Abfall fest. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigem Zorn kommen. Sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Wenn er brüllt, so werden die Söhne zitternd vom Meer herbeieilen. Wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Und ich werde sie in ihren eigenen Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Ephraim hat mich mit Lügen umgeben und das Haus Israel mit Betrug. Auch Juda schweift immer noch umher neben Gott, dem Heiligen, der treu ist. Ephraim nährt sich vom Wind und läuft den ganzen Tag dem Ostwind nach. Er wird täglich verlogener und gewalttätiger. Ein Bündnis mit Assyrien wollen sie schließen, und Öl wird nach Ägypten gebracht. Das Gras verwelkt und die Blume fällt ab, doch das Wort des Herrn währt ewig. Das Buch Hoseas ist eine wunderbare Liebesgeschichte. In der ersten Woche, wenn ich mich recht entsinne, habe ich davon gesprochen, dass es die größte Liebesgeschichte ist in der ganzen Heiligen Schrift. Und wie wir zuvor gesehen haben, hat der Herr Hosea gebraucht, um sein eigenes Herz zu offenbaren, um zu zeigen, wie sehr es ihm nahe geht, wenn man sündigt, besonders in dem Fall das Nordreich. So vergleicht Gott sein Herz wie das Herz von Hosea, der ein Ehemann ist, von einer untreuen Frau. Das Buch von Hosea wurde uns gegeben, damit wir in das Herz Gottes hineinblicken können und was er für sein Volk empfindet. Und wie wir das 11. Kapitel gemeinsam betrachten werden und auch in den Anfang von Kapitel 12 eintreten, so sehen wir noch einmal, ganz tief in das Herz Gottes hinein. Wir bekommen noch einmal einen Einblick in das liebende, warmherzige pulsierende, mitfühlende, freundliche Herz des heiligen, gerechten, dreieinigen Gottes des Himmels. Und er macht es auf eine so einzigartige Weise. Er nimmt uns auf eine Reise mit und zeigt uns, auf welch gnädige Weise er mit seinem Volk in der Vergangenheit umgegangen ist. Wie ein Vater, der sich um sein Kind sorgt. Was wir heute Abend lasen, ist das Herz des Vaters den verlorenen Kindern gegenüber. Das Herz des Vaters für die verlorenen Kinder. Und ich möchte euch ganz besonders drei Dinge zeigen, von denen ich hoffe, dass es eine große Ermutigung für euch sein wird. Ich hoffe, dass an diesem Abend diese Wahrheiten über Gott und sein Herz seinem Volk gegenüber euch erfüllt, dass wenn ihr die Anschauung habt, dass Gott, der so hoch erhöht ist und anders ist als wir, dass er eigentlich überhaupt nicht mit uns mitfühlen könnte, dass das verändert wird. Dass ihr erkennt, dass er wie ein Vater ist, der euch bei der Hand nimmt und dir Liebe zuspricht. Das Erste, was ich gerne euch zeigen möchte, ist, dass die Liebe Gottes eine väterliche Liebe euch gegenüber ist. Es ist nicht wie die Liebe eines Freundes, sondern wie ein Vater. Es ist nicht wie von einem Fremden oder einem zufälligen Bekannten. Nein, es ist persönlich und es ist warmherzig. Es ist eine annehmende Liebe, eine adoptierende Liebe. Es ist eine fortwährende, eine beständige Liebe, die auch immer wieder vergibt. Das Zweite, was ich mit euch gerne betrachten möchte, ist, dass Gottes Herz wirklich betrübt darüber ist, wenn wir sündigen. Es ist die Art und Weise, wie Gott darüber trauert und schwer betrübt darüber ist, dass einer seiner Kinder sündigt. Dass er das mitfühlen kann. Solch ein Gott haben wir. Es ist nicht nur ein heiliger und gerechter Gott, der zornig ist gegenüber alle Sünde, sondern der auch mitfühlt und darüber trauert, wenn sein Volk sündigt. Und dann betrachten wir als Drittes gemeinsam, dass die Liebe Gottes gnädig ist. Sie ist gnädig. Wenn wir darüber sprechen, wie mächtig und wie viel Kraft Gott hat, dann haben wir meistens auch seine schöpferische Macht und Kraft im Blick. Aber erkennt ihr auch, dass wir Gottes Macht darin erkennen? Wie gnädig er solch boshaften und sündhaften Menschen gegenüber ist. Seine Liebe ist gnädig, oh, so, so gnädig. Doch wenden wir uns nun dem Text zu und erblicken darin die Liebe Gottes. Gott kommt nun nach zig verschiedenen Gerichtsbotschaften zu seinem Volke. Und was er dann sagt, ist wie Balsam für die Seele. Wir lesen in Vers 1 von Kapitel 11. Als Israel jung war, liebte ich ihn. Liebte ich ihn. Ich möchte, dass ihr an diesem Abend ergreift, dass wenn Gott uns erblickt, er wie ein liebendes Elternteil auf uns herabschaut. Ich möchte euch auch aufzeigen, was passierte, wie zum Beispiel als das Baby von der McLeod-Familie hier aus der Gemeinde geboren wurde und das erste Mal aufschrie oder weinte, als es aus dem Leibe herauskam. Von diesem Augenblick an haben die Eltern schon angefangen, dieses Kind zu lieben. Weder die Frau von diesem Kind hat sich gefragt und ist nochmal in sich gegangen, ob man das Kind nun lieben solle. Noch der Vater hat überhaupt darüber Zweifel gehabt, das Kind nun jetzt zu lieben oder nicht. Genauso auch sein Bruder oder seine Schwester. Und in Vers 1 lesen wir dann: Als Israel jung war, liebte ich ihn. Gott liebt uns mit solch einer väterlichen Liebe, denn er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Falls du dich jemals gefragt hast und sprachest, wie kann es sein, dass der heilige Gott des Himmels seinen heiligen Sohn auf die Welt sandte, auf einer heiligen Mission, um ein sündhaftes Volk zu erretten? Lass mich euch sagen, es ist, weil Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat und weil er uns liebt und auch möchte, dass wir diese Liebe ergreifen. Die Liebe Gottes beginnt immer zuerst bei ihm selbst, mit der Liebe, die er uns gegenüber hat. Die Liebe Gottes ist so väterlich, sie kommt völlig unverdient zu uns. Sie kommt uns ungehindert zu und bringt allerlei Gnade mit sich. Und wie mein Sohn wächst, sehe ich immer mehr und mehr, was in seinem Herzen abgeht. Immer mehr, wie sein Verlangen danach größer wird, ungehorsam zu sein. Ich sehe auch, wie er zornig seine Hände umherschmeißt und wirft. Und inmitten all seiner Rebellion, und auch wenn ich mal hart durchgreifen muss, so liebe ich ihn, meinen Sohn. Und ich möchte euch ganz klar aufzeigen, dass der Gott des Himmels dich liebt. Und deshalb hat er dir auch sein Wort gegeben. Und deshalb hat er auch seinen Sohn gesandt. Und deshalb hat der Sohn auch dieses Leben gelebt, hat sich in den Tod gegeben. Völlig unverdient kommt uns das zu, so freundlich, gnädig. Wir lesen dann in Vers 1, als Israel jung war, liebte ich ihn, aber dann zusätzlich, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden ab. Den Balen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Wir sehen hier Gott und seine Liebe für sein Volk, wie Gott herabblickt und sie ruft und zu ihnen sagt: Komm zu mir und all die Verheißungen, die ich für dich habe, in das Land, das ich dir verheißen habe, komm und nehmt all das, was ich dir gebe. Und der Herr ist fortwährend und beständig in seiner Liebe uns gegenüber, obwohl er ganz genau weiß, dass wir so handeln wie sein Volk Israel damals. Dass es für Gott nichts Neues ist, dass, wie wir in Vers 2 lesen, je mehr man sie ruft, desto mehr kehren sie sich ab. Opfern den Balen, räucherten den Götzenbildern. Was ich euch hier aufzeigen möchte, ist, dass es eine väterliche Liebe ist, die weiß, wie oft wir abirren, uns abkehren. Er hat uns herausgerufen, aus dem Volk oder aus den Nationen herausgerufen. Er hat seinen Namen auf uns gelegt. Er hat uns aus der Hand der Knechtschaft errettet. Aber unser Herr ist auch nicht schockiert darüber, dass, wenn wir sündigen, dass wir öfters er uns ruft, dass je mehr wir uns sogar abkehren. Trotzdem gibt er als Vater seine Liebe seinen Kindern immer wieder, unverdient immer wieder, gnädig und immer wieder beständig. Ich frage mich, ob ihr das mal erkannt habt, die beständige Liebe Gottes. Hattet ihr eine Sünde in eurem Leben? Ich kenne euer Herz nicht, auch nicht alle Geschichten von euch. Natürlich habt ihr mir öfters oder hier und da mal erzählt, was für große Dinge der Herr auch in eurem Leben getan hat. Aber habt ihr die fortwährende Liebe Gottes schon mal erfahren? Kennt ihr das? Dass je mehr Gott euch ruft, ihr immer mehr euch abkehrt. Dass diese wunderbare, beständige Liebe immer noch da war für dich. Kennt ihr diese Art von Liebe? Das ist die Art von Liebe, die uns Hosea in Kapitel 11 aufzeigt, dass obwohl sie sich abkehrten und das fortwährend, war Gott beständig bei ihnen. Und Gott hat darauf bestanden und ist ihnen nachgegangen. Und sie hatten Herzen wie Knechte in Ägypten. Und trotz alledem ging Gott ihnen nach und seine väterliche Hand ging ihnen nach und sein Auge hat sich niemals von ihnen abgewendet. So wie ein Kind, das eine heiße Herdplatte anfasst und seine eigene Hand verbrennt. So geht der Herr in seiner fortwährenden Liebe hinterher und packt diese Hand und nimmt diese Hand und zieht sie zurück. Gottes Liebe ist von nichts anderes abhängig. Er liebt dich, denn er ist dein Vater. So seht auch in Vers 3, wenn wir dort lesen. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Seht ihr, welches Bild ich euch hier aufmalen möchte oder was für ein Bild uns hier aufgemalt wird von Hosea? Was wir hier zum Beispiel in Vers 3 sehen, ist von einem Säugling namens Ephraim. Und er lernt gerade erst, wie man läuft. Und inmitten dessen spricht der Herr, dass ich ihm das Gehen lehrte und ihn aufnahm und in die Arme nahm. Schon von klein auf, als das Kind immer wieder hingefallen ist, fortwährend. Und irgendwann, nachdem das Kind zigmal niederstürzte und sich verletzt hat, so kommt Gott mit seiner großen Hand und nimmt die kleinen Hände und hebt das Kind auf, richtet das Kind auf, nimmt es in seine Arme, schaut in seine Augen und gibt ihm den Trost seiner Gegenwart. Die Liebe Gottes kommt ihnen so entgegen, obwohl das Volk Gottes immer wieder niederfiel in Sünde. Und die Liebe Gottes ist so, dass er uns aufrichtet, uns aufhebt, uns zu sich nimmt, obwohl wir einen Fehler oder eine Sünde nach der anderen begangen haben. Um uns zu heilen von unserer Sünde. Die Liebe Gottes seinem Volk gegenüber ist wie ein Vater. Und deshalb ist sie so wertvoll, dass auch wenn wir gegen ihn sündigen, so hat er ein Herz des Mitleids und der Freundlichkeit und der Gnade wie Kindern gegenüber, um uns aufzurichten und uns zu lehren, nicht mehr zu sündigen. Das ist die Liebe und das Herz Gottes, das wir hier sehen. Und ich weiß doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Wir lesen dann in Vers 4 von der Freundlichkeit Gottes und wie er uns liebt. Wir lesen darin in Vers 4. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Gott spricht zu uns in Vers 4 und zeugt uns seine Liebe, damit wir darin wachsen. Wenn wir dann nämlich hier haben, dass davon geschrieben steht, dass Gott uns zog mit Banden oder mit Seilen der Liebe, darin möchte er uns zeigen, dass wir niemals uns von seiner Liebe und Führung trennen können. Es sind wir Banden um unsere Hände, um unser Haupt herum, damit Gott hier uns zeigt, damit wir uns niemals von ihm entfernen können, dass er uns bewahrt, dass er uns behütet, auch vor Wölfen und vor Löwen, dass er uns mit einem Band der Liebe festhält und uns bewahrt. Diese Banden und Seile der Liebe, um uns vor der Gefahr zu behüten und zu bewahren, Dinge, die uns zerstören würden. Gott geht auch nicht willkürlich mit seinem Volk um, mit seinen Kindern. Er gibt ihnen nicht eine Aufgabe und läuft dann weg und interessiert sich dann nicht dafür, was dann danach geschieht, sondern liebend und vorsichtig und fortwährend, voller Gnade, bewahrt er uns ganz bei sich. Und ich hoffe, das schenkt dir Frieden, Frieden für deine Seele. Dass Gott uns nicht nur liebt, dass er uns nicht nur gnädig ist, auch gnädig darin, wenn wir Fehler tun und sündigen, sondern dass er sich darum bemüht, uns zu bewahren. Und darin lesen wir dann weiter: Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich ihnen zu. Die väterliche Liebe, er zeigt uns auch, wie sehr er sich um uns sorgt, dass er uns alles gibt, was nötig ist für das Leben im Glauben. Dass er uns auch erhält mit den Dingen des Leibes. Und ich möchte, dass er das in Erinnerung ruft, dass die Liebe, die er uns gegenüber hat, dem sein Volk gegenüber, seinen Kindern gegenüber, dann ist das eine Liebe, die niemals aufhört, die uns sicher bei ihm aufbewahrt, dass er uns heilt, wenn wir in Sünde fallen, dass er uns darin bewahrt in seiner Kraft, damit wir nicht vom Glauben abfallen, sondern hilft uns darin zu beharren und nährt uns und erhält uns und ist uns zum Segen immer wieder. Wir haben nicht einen himmlischen Vater, der ein harter Knechttreiber ist, der in seiner Hand eine Waffe hat, um uns zu peitschen und uns nicht Liebe entgegenbringen würde, sondern der barmherzig und freundlich und gnädig ist und sein Volk liebt, seine Kinder liebt und dieses Herz uns auch erzeigt. Und zweitens möchte ich, dass ihr seht, dass das Herz Gottes auch betrübt ist, wenn wir sündigen. In Vers 5 bis 7 sehen wir dann, wie nahe es Gott geht, wenn jemand sündigt, wenn sein Volk sündigt. Und wir können sie für gewöhnlich sehr schnell lesen, die Verse 5 bis 7, und denken dann, ach, das ist doch einfach eine Gerichtsbotschaft und fertig. Nein, es ist sehr wichtig, hier ganz langsam durchzugehen und zu erkennen, was da genau versucht wird zu sagen. Es kann nämlich sein, dass wenn man es schnell einfach kurz überfliegt, dann denkt man, oh, es geht hier um einen sehr strengen Knechttreiber. Aber lass es uns lesen. Er soll nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer soll ihr König werden, weil sie nicht umkehren wollen. Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen und ihre Riegel vernichten und sie wegen ihrer Ratschläge verzehren. Mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Hört ihr, wie ernsthaft Gott in seinem Herzen uns diese Dinge zeigt? Er steht nun vor einem abgefallenen Volk, einem Volk wie in Vers 2, die er gerufen hat und die noch immer den Balen nachgehen. Sie räuchern den Götzenbildern und haben götzenbilderische Herzen. Und in Vers 7 sehen wir, wie sehr das Gott nahe geht. So als würde man das Herz Gottes aus seinem Brustkorb herausreißen. Wie könnte ich da hingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Die Sünden, die wir gegen Gott gerichtet tun, sind Sünden gegen die Liebe Gottes, sind wie gegen einen Vater, gegen den himmlischen Vater. Ein Vater, der dich liebt und der nahe steht. Gott spricht von einer Tatsache, von einem abgefallenen, abtrünnigen Herzen, Ephraims, das Nordkönigreiches, Israels. Es ist etwas wie dies. Ein Vater, der seinen Sohn liebt und der darüber betrübt ist und trauert über die Handlungen, die der Sohn tat. Er spricht, oh, schon als kleines Kind habe ich ihm gezeigt, wie man ohne Stützräder fährt. Ich habe ihm Essen auf dem Tisch gezeigt. Ich habe ihm das Wort Gottes gebracht und beigebracht und ihn gelehrt und unterwiesen, ihn geliebt. Und als er groß wurde, weißt du, was er dann tat? Er hat sich selbst zu einem Sklaven der Sünde verkauft. Er hat alle möglichen Süchte auf sich geladen. Sein Körper übersät mit Schmerzen. Er ist abtrünnig. Dann gibt es auch andere Leute, die meinem Sohn so viel schlimme Dinge zutaten, die seinen Körper mit Narben übersät haben. Aber es muss nicht so sein. Ich habe ihn gerufen und er hatte die Chance, zurückzukehren. Doch er ist nun an dem Ort, wo er ist, weil er es verweigert hat, weil er widerstrebt. Weil er widerstrebt hat, in die Sicherheit der Liebe seines Vaters zurückzukehren. Das ist das Herz Gottes, das blutende Herz Gottes, den Sündern, dem seines Volkes gegenüber. Der Herr und Gott, der uns großgezogen hat, der uns genährt hat, der uns unterwiesen hat, diesen Gott, diesen haben wir dann verlassen. Es ist eine betrübende und so traurige Dinge, gegen Gott zu sündigen, denn wir nehmen darin die Liebe Gottes und treten sie mit Füßen. Wie Adam und Eva, als sie im Garten waren, sie hatten Gemeinschaft mit Gott, von Angesicht zu Angesicht. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott in der Kühle des Tages. Und Gott hat ihnen alles zugewiesen, hat alles, was sie benötigen, ihnen geschenkt und gegeben. Und mit ihren Sünden haben sie die Liebe Gottes mit Füßen getreten. Sie haben vor ihm Angst gehabt, wo es nicht notwendig war. Sie haben sich vor einem Gott versteckt, der nur Gnade hat. Und aus einer liebenden Beziehung, in der es nur um Segen ging, haben sie verlassen. Und in Vers 6 lesen wir dann: Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen und ihre Riegel vernichten und sie wegen ihrer Ratschläge verzehren. Dieser Vers, Vers 6, da fragt man sich doch, ist das nicht nun eine Begebenheit, in der Gott nun seine Rute rausholt, nun anfängt zu züchtigen, damit sie sich von ihrem Abfall, von ihrer Abtrünnigkeit umkehren, wegen ihren eigenen Ratschlägen? Und in Vers 7, das ist eines der reinsten Auslegungen, wo es darum geht, dass Gottes Herz darüber betrübt ist, wenn sein Volk sündigt. Und dort lesen wir: Mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Mein Volk hält am Abfall von mir fest. Das sind keine Worte des Richtens. Das sind Worte des trauernden Herzens Gottes, wie er herabblickt auf Israel und darüber trauert, dass sie abgefallen sind. Wenn wir gegen den heiligen Gott des Himmels sündigen, dann sind wir ein Volk, das am Abfall sich festhält. Lasst mich euch ermutigen, zurechtweisen, euch bitten, mit jedem einzelnen Molekül in meinem Leibe, renn weg von Sünde, damit du die Liebe Gottes nicht betrübst. Wenn es keinen anderen Grund gibt, dann sündige nicht, weil Gott dich liebt und es gegen ihn und seine Liebe geht. So oft haben wir dieses Bild vor Augen von Gott, dass er zornig ist und Sünder hasst. Vielleicht ist das, was dein Herz erfüllt und dich dazu anspornt, in Heiligkeit zu wandeln. Ich möchte nicht sündigen, weil ich nicht das Herz meines Schöpfers, der mich liebt wie ein Vater, betrüben möchte. Ich möchte ihn nicht betrüben und mich auch nicht von ihm abkehren. Ich möchte die Liebe des Vaters erfahren. Ich möchte ihn ehren und verherrlichen. Ich möchte bei ihm sicher welken. Ich möchte seine Gnade genießen. Wenn uns nicht klar ist, dass unsere Sünden die Liebe Gottes betrüben, dann glaube ich, dann haben wir die falsche Motivation. Wir müssen das verstehen und das mit uns nach Hause nehmen. Und letztlich sehen wir, dass die Liebe Gottes auch gnädig ist. Vers 8 bis 12, Vers 1. Wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zebuim? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Es ist wie ein Vater, der seinen Sohn festhält und sagt, ich kann dich doch nicht aufgeben. Ich kenne dich doch noch, seitdem du klein warst und du in meinen Armen lagtest. Ich habe gesehen, wie du aufstandest, wie du gestolpert bist, als du geweint hast. Ich kann dich daran erinnern, als du den ersten Schritt getan hast. Als du anfingst zu lachen, das erste Mal, da war ich dabei. Wie kann ich dich aufgeben, oh du mein Kind? Ephraim, wie kann ich dich jemals verlassen? Oh Israel, wie kann ich dich aufgeben? Das Herz des Herrn ist wie das Herz eines Vaters, der so gnädig ist seinem Sohn gegenüber, der nicht akzeptieren kann, dass er uns verliert. Er sagt, wie kann ich dich wie Adma machen oder wie Zeboim? Königreiche, die mit Sodom und Gomorra eingingen, die zusammen mit Sodom und Gomorra komplett vernichtet wurden. Gottes gnädiges Herz, das bewegt sich seinem Volk gegenüber. Es wird gerührt. Ihm ist klar, dass seine Kinder nun vom rechten Pfad, vom rechten Weg abgekommen sind. Doch er sagt, nein, ich werde kommen, ich werde ihn zurückholen. Ich kann ihn nicht aufgeben. Ich werde ihn nicht aufgeben. Mein Herz ist tief berührt und mein Mitleid erregt. Die Liebe Gottes für ein sündhaftes Volk, das sein ist, ist genau das, dass er uns so sehr liebt, dass er uns nicht aufgibt, der seinen eigenen Sohn nicht spart, der uns liebt, der Gott ist und nicht wie uns Menschen. Denn Menschen, sie würden auf Kinder schauen und würden vielleicht sagen, oh, dieses Kind. Das Kind verdient es. Ich könnte ihn eigentlich dort rausholen, aber er hat sein eigenes Grab ausgehoben. Und so muss er nun mit seinen Konsequenzen leben. Aber die Liebe Gottes ist gnädig. Er kann gerecht sein und liebevoll. Er hat uns fest in seiner Hand, seiner Gnade und Barmherzigkeit und seinem Mitleid. O lieber Christ, wo ist deine Gewissheit an diesem Abend? Wenn wir uns gemeinsam versammeln, um das Wort Gottes zu hören. Und das ist genau vor uns. Es ist genau hier, dass unser Gott dich so sehr liebt. Dass er dich kennt auf jede Weise. Er kennt auch diesen riesen Rucksack und diesen riesen Haufen an Sünden, die wir aufgestaut haben. Und er ist nicht willig, uns selbst zu überlassen. Die Abgekehrten alsbald zu verlassen. Deine Gewissheit muss aus dem Charakter der Liebe Gottes entspringen, meine lieben Freunde. Ich weiß, dass ich sicher bin, nicht weil ich heilig bin oder weil ich heiliger werde, sondern weil Gottes Liebe viel größer ist als meine Sünde und dass er mich niemals verlässt. Mein Gott ist gnädig. Christen, ihr müsst das immer wieder in Erinnerung rufen, nämlich wie groß die Liebe Gottes ist, dass sie größer ist als all die Sünden, die wir jemals tun könnten. Seine Liebe ist effektiver und wirksamer. Er wird uns bewahren. Wir lesen davon, wie Gott mächtig und gnädig ist in Vers 10. Sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Wenn er brüllt, so werden die Söhne zitternd vom Meer herbeieilen. Wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Und ich werde sie in ihren eigenen Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Freunde, der Herr hat einen Löwe unter seinem Volke. Der Löwe von dem Stamm Juda, der gebrüllt hat, nämlich die Botschaft des Evangeliums. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Brüllen des Löwen, Gott. Das ist die frohe Botschaft, die uns aus Gnaden zu ihm ruft, wie er uns herausruft, aus der Bedrückung, aus den Süchten heraus. Unser Gott, er wird uns wieder zu unserem Heim führen. So oft springen wir auch über diesen einen Teil der Schrift, spricht der Herr nämlich. So oft fällt das uns nicht auf. Denn sicherlich, wir können keine größere Zuversicht haben als in diesen Worten. Das ist deine Verheißung. Der Herr hat es verheißen, dass er uns herausruft aus den Nationen, dass obwohl wir in der Dunkelheit wandelten, obwohl wir uns abkehrten, obwohl wir gefallen sind, dass er uns herausruft, herausholt. Da wird ein Tag kommen, an dem er uns wiederherstellt, an dem wir mit ihm sein und er mit uns, an dem wir diese wunderbare Gemeinschaft, dieses Zusammensein mit Gott auf ewig genießen werden. Doch wie wir nun fast zu Ende kommen, so seht in Kapitel 12 die Verse 1 und 2. Das ist die Verheißung Gottes inmitten der Sünden seines Volkes. Ephraim hat mich mit Lügen umgeben und das Haus Israel mit Betrug. Auch Juda schweift immer noch umher neben Gott, dem Heiligen, der treu ist. Ephraim nährt sich von Wind und läuft den ganzen Tag dem Ostwind nach. Er wird täglich verlogener und gewalttätiger. Ein Bündnis mit Assyrien wollen sie schließen und Öl wird nach Ägypten gebracht. Gottes Verheißungen basieren auf seinem Charakter, auf seinem Wort. Nicht nur für dich und mich, sondern für sein ganzes Volk. Und das ist noch nicht fertig. Wir werden immer noch fallen, wir werden immer noch Schwierigkeiten haben. Doch der Herr lässt uns niemals aus seinem festen Griff der Liebe entfliehen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, du bist heilig und allumfänglich gerecht. Wie verwirrend und wie unergreiflich ist deine Liebe uns gegenüber. Deine Liebe, sie pulsiert mit Freundlichkeiten, die wir niemals verstehen werden, nicht mal im Entferntesten. O Herr, hilf uns, das zu sehen. O Vater, erinnere uns täglich, wie sehr du uns liebst. O Herr, dass wir die Banden deiner Freundlichkeit und Liebe ergreifen und verstehen. Dass wir ein Volk sind, das sich sehnt nach dem Brüllen des Löwen. Dass wir darauf horchen, dass uns zurückruft aus all der Abkehr, aus all dem Abtrünnigsein zum Glauben zu dir. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.